Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese ein Wort aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Unter den Frommen Israels erzählte man sich eine seltsame Geschichte von einem Rabbi Susja. Wenn der Lehrer, der große Maggid, den Satz der Heiligen Schrift vorlas, den er im Kreis seiner Schüler auslegen wollte, und mit den Worten der Schrift begann und Gott sprach, dann ergriff eine große Entzückung den Rabbi Susja. Er begann zu schreien und bewegte sich wild hin und her. Da er so die Versammlung störte, musste man ihn jedes Mal hinausführen. Da stand er dann im Flur oder in einem kleinen Schuppen, schlug an die Wände und schrie immerfort, und Gott sprach. Dieser eine Satz bewegte in ganz außerordentlicher Weise das Gemüt dieses Rabbi. Als ich über diese Geschichte nachdachte, fragte ich mich, warum war denn eigentlich dieser Rabbi so überwältigt von der Tatsache, dass Gott sprach und dass Gott spricht? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Er hat uns Menschen doch als sein Ebenbild, zu seinem Ebenbilde geschaffen und hat uns ausgerüstet, ausgestattet mit dieser wunderbaren Gabe des Sprechens, weil er selbst sprechen kann. Und da ist es doch nicht verwunderlich, dass Gott redet. Ist das nicht selbstverständlich, dass er das tut? Nun, ich dachte daran, dass was diesen Rabbi Susja so bewegt hat, war wahrscheinlich die Tatsache, dass er im Hinterkopf den Sündenfall hatte. Adam und Eva hatten sich aus der Hand Gottes gelöst, sie hatten Gott den Rücken zugekehrt, und da war es nun nicht selbstverständlich, dass Gott überhaupt noch mit ihnen redete. Und wir wissen das, wenn Gott schweigt, wenn er nicht mehr redet, dann bedeutet das nichts anderes als Gericht Gottes. Dass Gott heute von vielen Kanzeln herunter nicht mehr spricht, weil sein Wort nicht mehr im Zentrum steht, im Mittelpunkt steht, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, bedeutet das für unser Volk und Land Gericht Gottes. Das wusste auch dieser Rabbi. Wenn Gott schweigt, dann bedeutet das Gericht. Und hatte Gott nicht allen Grund zu schweigen? Und da hat ihn einfach diese Tatsache überwältigt, dass Gott immer noch redete. Und das lesen wir ja schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott sich nicht von Adam und Eva abgewandt hat, sondern dass Gott ihnen gefolgt ist, sie aufgestöbert hat in ihrem Versteck und mit ihnen sprach. Natürlich auch sehr ernste Worte, dass er von Strafe redete, aber auch gleichzeitig schon ihnen den Blick öffnete, das Herz öffnete für den kommenden Retter, für den kommenden Messias, für den kommenden Erlöser. Gott redete also immer noch. Wir sind ja als Menschen dazu geneigt, uns total von anderen abzuwenden, die uns in irgendeiner Weise böse gesonnen sind. Wir reden dann nicht mehr mit ihnen. Sowas erleben wir in unseren Ehen, sowas erleben wir in unseren Familien, obwohl man da grundsätzlich immer wieder davon ausgehen kann, der andere hat eine wohlwollende Gesinnung uns gegenüber. Und trotzdem kommt es dann dazu, dass wir einfach, weil wir mucksig sind, weil wir bockig sind und nicht bereit sind, uns zu beugen, dass wir dann schweigen, dass wir dem anderen kein Wort mehr im Augenblick zu sagen haben. Aber Gott handelt ganz, ganz anders. Und das sehen wir im Laufe der Geschichte, die uns die Bibel berichtet, dass Gott immer wieder geredet hat. Gott redete dann später zu Noah, Gott redete zu Abraham und Gott redete immer wieder in der Geschichte seines Volkes Israel. Er redete auf mancherlei Weise, er redete durch die Propheten, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Ich lese dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, wo es heißt, dass Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Gott hat sich also immer wieder kundgetan. Er hat sich nicht zurückgezogen von seinem Volk, auch wenn das äußerlich manchmal so aussah. Er hat immer wieder in die Situation hinein gesprochen. Gott redet mit uns. Das ist eine große Sache. Und wie hätte sich Rabbi Susia wohl verhalten, wenn er um das Weihnachtsgeschehen gewusst hätte? Wenn er darum gewusst hätte, dass Gott nun am Ende der Tage nicht nur durch Propheten geredet hat, sondern in seinem Sohn. Und genau das lesen wir im Hebräerbrief. Noch einmal Vers 1 und den Anfang von Vers 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Oder meiner Ansicht nach besser im Sohn. Im Sohn, so kann man auch übersetzen. Das ist einfach überwältigend. Und das sollte uns immer wieder Anlass zum Staunen sein. Gott hat nicht nur geredet durch Menschen zu uns, wie durch die Propheten im alten Bund, sondern Gott hat zu uns geredet im Sohn. Was ist denn nun der Unterschied? Nun, die Propheten, die alttestamentlichen Propheten, waren Sprachrohre Gottes. Das, was sie weitergaben, war das, was Gott ihnen eingegeben hatte durch seinen Heiligen Geist. Das war fehlerfrei, das war ohne Irrtum, und so haben wir es auch im Urtext der Heiligen Schrift. Darum bekennen wir uns zur absoluten Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Was Gott den Propheten eingab, das gaben sie auch dementsprechend weiter. Aber sie selbst, die Propheten, waren Sünder, wie wir auch. Von Elia wird gesagt, dass er ein Mensch war, wie wir auch. Und das bedeutet, dass er ein Sünder war, wie du und ich. Und all die anderen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Das habe ich mal im Konfirmandenunterricht gelernt. Sie waren alle Sünder, durch die Bank, ohne Unterschied. Und doch hat Gott sie als Werkzeuge gebraucht, als Werkzeuge, um seinen Willen kundzutun, in seinem Wort, durch sein Wort. Und nun haben wir es zu tun mit dem Herrn Jesus. Gott hat gesprochen in seinem Sohn. Das heißt, dieser Sohn war das Wort Gottes selbst. So lesen wir es ja am Anfang im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist der Herr Jesus Christus, von dem dann Vers 14 sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott hat also geredet im Sohn. Der Herr Jesus hat nicht nur Worte Gottes weitergegeben, sondern er war das Wort Gottes selbst. Vollkommen. Das ist der große Unterschied. Das ist ja das große Thema auch im Hebräerbrief, dass all das, was wir in Christus haben, größer und herrlicher und besser ist, als das, was wir im alten Bund haben. Oder was die Israeliten im alten Bund hatten. Gott hat geredet im Sohn und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott hat von jeher ein tiefes Verlangen danach gehabt, unter uns zu wohnen. Wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass Gott unter uns wohnt, dann ergreift mich ein tiefes Verlangen danach, dass das Wirklichkeit sein möchte. In meinem persönlichen Leben, in meiner Ehe, in der Familie, in dieser Gemeinde, dann ergreift mich ein tiefes Verlangen oft danach, dass ich sage, Herr, ich möchte nichts anderes, als dass du hier wohnst. Als dass du hier zu Hause bist und schaltest und waltest, wie du willst. Wie das auch immer aussehen mag. Was du auch immer tust. Wichtig ist mir nur dieses eine, dass du gegenwärtig bist, dass du hier wohnst. Aber was ist das Verlangen, das ich da hin und wieder in meinem Herzen spüre? Gegen diesem tiefen und großen Verlangen Gottes. bei uns zu wohnen. Er hat dieses Verlangen, von Ewigkeit her im Herzen unter uns zu wohnen. Das ist doch das, worauf wir uns stützen. Ich kann mich nicht verlassen auf mein Verlangen danach, dass Gott in unserer Mitte wohnt und wirkt. Das mag mal stärker sein, mal schwächer sein, dieses Verlangen. Darauf kann ich mich nicht stützen. Aber worauf ich mich stützen kann, ist auf das große Verlangen Gottes, das er in seinem Herzen trägt, schon immer von Ewigkeit her, unter uns zu wohnen, mit uns zu sein. Das steht fest für alle Zeit. Und dieses Verlangen, diese Sehnsucht in seinem Herzen wird sich einmal in Vollkommenheit erfüllen im neuen Jerusalem. Siehe, die Hütte Gottes, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Immer schon hat Gott unter den Menschen gewohnt. Im Garten Eden war das der Fall, später in der Stiftshütte im Allerheiligsten, dann im Tempel im Allerheiligsten. Und in Vollkommenheit wird es einmal sein, in der ewigen Herrlichkeit. Das ist die Sehnsucht Gottes, mit uns Gemeinschaft zu haben. Im Alten Testament wird das immer wieder zum Ausdruck gebracht durch die sogenannte Schechina. Das war der Lichtglanz Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Sie trat auf in der Form einer Wolke oder aber im Feuer oder aber im Licht. Sie machte immer wieder deutlich, Gott ist gegenwärtig in seiner Herrlichkeit in unserer Mitte. Und nun heißt es hier, und das Wort ward Fleisch. Nun wohnt Gott in unserer Mitte, er wohnt unter uns in seinem Sohn. Er selbst ist gegenwärtig in seinem Sohn. Und das war unbedingt nötig, dass der Sohn Menschengestalt annahm, dass er Mensch wurde, damit er unter uns wohnen konnte, damit Gott unter uns wohnen konnte und wohnen kann, musste der Herr Jesus Christus unser Stellvertreter werden. Und Stellvertreter konnte er nur sein als wahrer Mensch. Wahrer Gott von Ewigkeit her und wahrer Mensch. Gottheit und Menschheit, so sagt der Liederdichter, vereinen sich beide. Das musste geschehen, damit der Herr Jesus Christus mein Stellvertreter sein konnte. Damit er am Kreuz für meine Schuld und für meine Sünde sterben konnte. Genau das ist es, was uns hier gesagt werden soll. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir wollen zunächst einmal darüber nachdenken, welch ein Abstieg das gewesen ist für den Sohn Gottes, aus der ewigen Herrlichkeit zu uns zu kommen in diese Welt. Er, der diese Welt geschaffen hat, er, der Raum und Zeit geschaffen hat, war bereit, hineinzukommen in diese Begrenzung. Das ist ein enormer Abstieg. Im Griechentum gab es Menschen, die viel nachgedacht haben über Gott und die Welt. Und da war es für die meisten Gelehrten in der damaligen Zeit eine unmögliche Sache, dass Gott sich irgendwie verstricken würde in weltlichen Angelegenheiten. Die Gottheit war viel zu groß und viel zu herrlich, als dass sie sich beschäftigen könnte mit irgendwelchen kleinen irdischen Angelegenheiten. Aber genau das sagt uns das Evangelium. Und das Wort ward Fleisch. Gott ist hinabgestiegen in seinem Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus, der das Wort ist von Ewigkeit her und die Herrlichkeit hatte beim Vater von Ewigkeit her, ist hinabgestiegen in diese Welt. Selbst wenn diese Welt noch heil gewesen wäre, wenn sie nicht gezeichnet gewesen wäre vom Sündenfall, wäre das ein enormer Abstieg gewesen. Wer will eigentlich schon gerne absteigen, ihr Lieben? Wer sich so ein bisschen auskennt im Sport, der weiß, dass viele Mannschaften gerade diesen Kampf kämpfen. Sie wollen unbedingt die Klasse erhalten, sie wollen alles, nur nicht absteigen, wenn möglich aufsteigen in eine höhere Klasse, aber nicht absteigen. Das will keiner. Sie haben nur dieses eine Ziel, ja, nicht abzusteigen. Da legen sie ihre ganze Kraft hinein. Und der Herr Jesus Christus ist als das ewige Wort zu uns hinabgestiegen, freiwillig, aus großer Liebe zu uns Sündern. Niemand brauchte ihn dazu zu drängen. Er tat es nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Er tat es aus Liebe zu seinem Vater und er tat es aus Liebe zu uns Menschen. Damit wir aufsteigen können, ist er abgestiegen. Damit wir aufsteigen können in die himmlische Herrlichkeit. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum, weil er abgestiegen ist. Wir lesen im Weihnachtsgeschehen, dass den Hirten auf den Feldern zu Bethlehem ein Zeichen gegeben wurde von den Engeln. Wir lesen das in Kapitel 2, Vers 12. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Dazu las ich etwas ganz Interessantes in einem Buch, geschrieben von einem Judenchristen. Er sagt Folgendes dazu. Dieser Stall, in dem der Herr Jesus Christus zur Welt gekommen ist, war kein Stall, wie wir uns das so vorstellen, sondern war eine Höhle. Es gab damals im jüdischen Bergland solche Höhlen, die als Unterschlupf dienten für die Schafe, besonders in der Regenzeit. Und in einer solchen Höhle fanden auch Maria und Josef Unterschlupf. Und nun war es so, dass solche Höhlen auch genutzt wurden, um dort Stoffstreifen zu lagern, die man als Begräbniskleidung gebrauchte. Auf die besonderen Umstände will ich nicht eingehen, aber dieser Schreiber behauptet nun, und das leuchtet einem ein, er behauptet, dass Maria diese Stoffstreifen, die als Begräbniskleidung gebraucht wurden, gebrauchte als Windeln für Jesus, für das Baby. Und dann, wenn das wirklich so war, ist das klar, warum das ein besonderes Zeichen gewesen ist, das den Hirten hier gegeben wurde. Dass das nicht normale Windeln waren, das müsste von daher eigentlich klar sein. Denn das wäre kein besonderes Zeichen gewesen. Aber wenn das Stoffstreifen gewesen sind, die als Begräbniskleidung dienten, dann haben wir hier ein besonderes symbolisches Zeichen. Dann werden wir hier schon bei der Geburt Jesu hingewiesen auf seinen späteren Tod, auf sein Leiden und Sterben. Und so haben auch unsere Väter immer schon hinter der Krippe das Kreuz gesehen. Die Erniedrigung nicht nur in dem Sinne, dass Gott in Christus Jesus Mensch geworden ist, dass das ewige Wort Fleisch geworden ist, sondern dass der Herr Jesus dann sich so weit erniedrigte, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Welch ein Abstieg, von dem Paulus auch im Philipperbrief spricht. Und doch eine große Herrlichkeit. Denn Johannes fährt fort mit den Worten, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes spricht hier von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Er hatte die Herrlichkeit des Vaters. Er hatte eine einzigartige Stellung vor dem Vater. Wenn wir an Isaak denken, so haben wir in ihm ein Typos auf unseren Herrn Jesus Christus, ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Abraham hatte ja nicht nur Isaak als Sohn, er hatte auch einen Ismael. Später hatte er noch mehrere Söhne mit einer anderen Frau, nachdem Sarah gestorben war. Aber Isaak hatte eine einzigartige Stellung unter seinen Kindern. Er war in diesem Sinne ein einzigartiger Sohn. Und so hat, so hat Gott der Vater auch nur in diesem Sinne einen einzigartigen, den Eingeborenen, den einzigartigen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der die Herrlichkeit des Vaters hat. Alles, was der Vater hatte, hatte auch der Sohn. Ich komme noch einmal auf Isaak zurück. Wir lesen da eine schöne Geschichte, besonders geeignet für junge Leute. 1. Mose Kapitel 24, da ist Eliezer, der Knecht Abrahams, unterwegs, um für Isaak, den Sohn Abrahams, eine Frau zu werben. Und er kommt an bei den Eltern Rebekkas, in dem Hause Rebekkas, und als man ihn dort aufgenommen hatte, da spricht er über die Herrlichkeit Abrahams und die Herrlichkeit Isaaks. Hören wir mal zu, das ist ganz interessant. Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht, und der Herr hat meinen Herrn, also Abraham, reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn in seinem Alter. Und jetzt kommt's: Dem hat er alles gegeben, was er hat. Das heißt, alles, was Abraham hatte, gehörte Isaak, nicht Ismael. Isaak war der einzigartige Sohn Abrahams. Er hatte die Herrlichkeit seines Vaters, genauso wie unser Herr Jesus Christus die Herrlichkeit seines Vaters hatte. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes. Durch dieses Wort eingeboren wird die Einzigartigkeit Jesu dargestellt. Als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir fragen uns, worin besteht diese Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus? Mose hatte das tiefe Verlangen, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Ich hoffe, dass der Geist Gottes auch in uns immer wieder dieses Verlangen wirkt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Dass wir mit Mose sagen können und bitten können: Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Nicht wahr, was die Welt als Herrlichkeit bezeichnet und ansieht. Das sollte uns immer weniger interessieren. Damit will ich nicht sagen gegen schöne Geschenke in der Weihnachtszeit. Nicht nur die Kinder freuen sich darüber, auch Erwachsene dürfen sich daran erfreuen. Aber das ist, und ich denke, das brauche ich nicht zu betonen, ja für uns als Christen nicht das Entscheidende. Sondern der Heilige Geist will unsere Blicke mehr und mehr weglenken von den irdischen Herrlichkeiten hin auf die himmlische Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist das Entscheidende. Darum sollten wir beten. Und wie antwortet Gott auf dieses Gebet des Mose? 2. Mose, Kapitel 34. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und genau diese Herrlichkeit ist es, die der Sohn hatte, von der Johannes hier spricht, wenn er sagt, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Man könnte auch übersetzen mit Treue. Das würde dem auch entsprechen. Genau dem, was hier auch in 2. Mose geschrieben steht. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist die Herrlichkeit Gottes, seine Gnade, die in Christus Jesus geoffenbart ist. Gnade für Sünder, das ist die Schönheit Gottes, das ist die Schönheit unseres Herrn Jesus. Und das ist es, worüber wir uns freuen dürfen am Weihnachtsfest. Gott wurde in Christus Mensch, das Wort ward Fleisch und offenbarte die Herrlichkeit Gottes, seine wunderbare Gnade für Sünder. Wenn wir das einmal nachlesen würden im Lukas-Evangelium Kapitel 4, wo der Herr Jesus dann unter seinen Zeitgenossen auftrat und eine Ansprache hielt über ein alttestamentliches Wort und sie dann so reagierten, dass sie sagten, sie, oder dass es heißt, sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kam. Es waren Worte der Gnade. Das ist die Person unseres Herrn Jesus, die Herrlichkeit seiner Person. Und Gnade hat es immer damit zu tun, dass wir von Gott etwas empfangen, ohne unser Verdienst. Was wir verdient haben, ist der Zorn Gottes. Was wir bekommen, sind die Segnungen Gottes ohne unser Verdienst aus Gnaden. Das ist das große Thema, gerade auch im Neuen Testament, im Römerbrief. Das große Thema. Ohne Verdienst der Werke, allein aus Gnaden. Wir dürfen kommen als Gottlose. Und je ärmer wir sind in uns selbst, desto willkommener sind wir unserem Herrn Jesus Christus. Du brauchst nicht vorzuweisen, irgendeine Vorleistung zu erbringen, um bei ihm Annahme zu finden, sondern du darfst so kommen, wie du bist. Und wie bist du denn? In dir selbst ein armer, elender Sünder. Nichts hast du zu bringen, gar nichts, überhaupt nichts. Aber so darfst du kommen. Das ist Evangelium, das ist Weihnachtsbotschaft. Und ich hoffe, dass wir uns immer mehr über diese herrliche Botschaft freuen können. Es ist ja das alte Evangelium. In dem Sinne ist es ja nichts Neues, was uns verkündigt wird und was wir immer wieder lesen, und trotzdem macht es uns immer wieder froh. Warum? Weil der Heilige Geist ständig darauf aus ist, uns arm zu machen in uns selbst, damit wir reich sind in der Gnade unseres Herrn Jesus. Und damit sind uns alle Segnungen des Himmelreiches geschenkt, alles, was wir brauchen. Und wenn Johannes hier spricht von der Wahrheit und das im Zusammenhang sieht, dann dürfen wir sagen, dass diese Gnade, von der hier die Rede ist, die in Jesus geoffenbart ist, diese Gnade Gottes, dass das die Wirklichkeit ist. Das ist mit Wahrheit gemeint. Das ist die Wirklichkeit, von der du und ich, von der wir leben dürfen. Wir leben ja oftmals von einer ganz anderen Wirklichkeit, ihr Lieben. Von welcher Wirklichkeit leben wir denn manchmal? Von dem, was wir an uns selbst beobachten. An Gutem, an moralisch Gutem, was sich da zeigt. Oder aber, je nachdem, wie es gerade so läuft, von dem, was moralisch schlecht ist in unserem Leben. Davon leben wir. In dem einen Fall werden wir stolz und rühmen uns unserer moralischen Tugenden, und im anderen Fall liegen wir auf dem Boden und sind verzagt und zerschlagen und resignieren, weil wir sehen, dass wir es wieder einmal nicht geschafft haben. Von dieser Wirklichkeit leben wir oft. Aber das ist nicht die Wirklichkeit Gottes. Die Wirklichkeit Gottes offenbart uns wohl unseren Sündenschaden, aber die Wirklichkeit Gottes besteht im Wesen darin, dass Gott sich selbst treu bleibt in seiner Gnade, ganz egal, wie es um dich im Augenblick bestellt ist. Er verändert sein Angesicht nicht. Als Jakob bei Laban, bei seinem Onkel war, eine ganze Zeit lang unter dessen Knute zu leiden hatte, da war Laban so lange mit seinem Neffen Jakob zufrieden, als der ihm etwas brachte. Ihr Lieben, das ist typisch für uns Menschen. Manchmal könnte einem der Gedanke kommen, warum wird man eigentlich von anderen geliebt? Nur weil man ihnen etwas bringt, ja? Nur weil man bestimmte Gaben hat, Fähigkeiten, mit denen man anderen dienen kann. Oftmals kommt einem der Verdacht, wenn du diese Fähigkeit nicht hättest, dann würdest du auch nicht diese Anerkennung haben. Wir werden oftmals nicht geliebt um unserer selbst willen, nur um dessen willen, was wir anderen bringen können. Und diese Einstellung haben wir oftmals auch anderen gegenüber. Ist es nicht so? Es ist eine große Not. Ich denke da an einen reichen Mann, an einen Millionär. Äußerlich nicht gerade, was sein Aussehen anging, nicht gerade beschenkt mit guten Gaben Gottes. Im Gegenteil. Wenn dieser Mann nicht so reich gewesen wäre, hätte man ihn dann auch so geachtet, wie man ihn achtete? Oder achtete man ihn nicht vielmehr deshalb, weil er so reich war und so viel investierte in das Reich Gottes? So sind wir von Natur. Und so war auch dieser Laban. Solange der Jakob ihm was brachte, war der Jakob ihm herzlich willkommen. Aber in dem Augenblick, so heißt es, als Laban den Kürzeren zog, Jakob gegenüber. Da veränderte sich, verstellte sich sein Angesicht. So sind wir, ihr Lieben. Wenn der andere uns nichts mehr bringt, dann verstellen wir unser Angesicht. Dann sind wir plötzlich ganz anders. Und das ist bei unserem Gott nicht so. Unser Gott verändert sich nicht in seinem Wesen. Er ist treu. Er ist diese Wirklichkeit, diese Wahrheit der Gnade. Eine bleibende Gnade. Eine bleibende Zuneigung. Eine bleibende Zuwendung für dich und für mich. Das ist seine große Liebe und Gnade, geoffenbart in Christus Jesus. Ihr Lieben, haben wir da nicht etwas zum Freuen in dieser Weihnachtszeit? Das ist doch herrlich, oder nicht? Einer, der sich einmal nicht verändert, auch wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn man in ein bestimmtes Alter gekommen ist, dann kann man sich an viele Dinge wieder erinnern in der Vergangenheit, dass ich einen Dienst versäumt hatte im Altenheim. Ich sollte den Hausvater vertreten bei der Andacht, das habe ich hin und wieder da getan. Ich war oft zu Gast dort in diesem Altenheim, habe dort zu Mittag gegessen, als ich noch Junggeselle war. Dann herzliches Verhältnis zu der Familie des Hausvaters und sollte ihn dann mal wieder vertreten bei der Andacht morgens. Und dann habe ich das irgendwie aus irgendeinem Grunde verschwitzt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute war. Und dann tauchte ich da am anderen Morgen auf und dann begegnete mir eine alte Schwester, von der ich auch hier schon mal erzählt habe, die viel für uns gebetet hat. Wir nannten sie Tante Enne. Sie begegnete mir an der Tür mit einem strahlenden Gesicht. Das war Gnade für mich, ja. Das war nicht Gesetz. In Mose ist das Gesetz erschienen. Das Gesetz verurteilt uns. Das Gesetz verdammt uns. Das Gesetz richtet uns. Das Gesetz sagt, tut ihm nichts Gutes, tut ihm lauter Böses und lauter Schlechtes. Gerechtfertigt, gerechtfertigt. Aber tut ihm lauter Schlechtes und nichts Gutes. Aber die Gnade sagt, tut ihm lauter Gutes. Beschenkt ihn, überschüttet ihn mit Freundlichkeit. Das sagt die Gnade. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn wir das vielleicht neu entdecken in dieser Weihnachtszeit, dann hat sich das Weihnachtsfest wirklich im rechten Sinne für uns gelohnt. Dann haben wir was davon. Dann freuen wir uns wieder. Dann geht die Sonne auf in unserem Herzen. Hier ist einer, der sich nicht umwerfen lässt durch unser Versagen. Der immer derselbe bleibt, immer treu. Das ist die Wirklichkeit Gottes in Christus. Darum redet Gott auch weiter mit uns in alle Ewigkeit hinein. Und wir dürfen staunen darüber, staunen, noch mehr staunen als dieser Rabbi Susia, von dem ich eingangs sprach. Der Heilige Geist wirkt in uns dieses Staunen. Er offenbart uns die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, voller Gnade und Wahrheit, sodass wir froh werden über das, was Gott in Christus ist und was er getan hat. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen.